Und hat sich die angeguckt und meinte so, hey, du hast doch Orchester und du hast ja nichts gepannt, hier ist ja gar nichts richtig gemischt und so, ist ja, was ist das denn? Und dann war ich schon so ein bisschen zurückgeschreckt und dann setzte aber die Kopfhörer auf und war halt mega geflasht, weil er das gar nicht erwartet hatte.
Mein heutiger Gast ist Komponist, Musiker und aus einem, na sagen wir ja, Hobby zum irgendwie deutschen Internetphänomen geworden. Und wie das alles passiert ist und was mit ihm passiert ist und was er sonst so macht, das erzählt uns heute Lars Hempel, a.k.a. Lasi Pilami. Herzlich willkommen.
Wie fühlst du dich? Ja, moin. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Während deiner Anmoderation musste ich deine Schuhe beneiden. Sehr stylisch.
Ich musste die beneiden, das ist auch schön. By the way, möchtest du eine Erdbeere?
Sehr gerne, weil die sind wahrscheinlich frisch vom Feld.
Ja, die sind
frisch
vom Feld. Ich weiß nicht, darf man die essen, wenn die frisch vom Feld sind? Oder muss man die waschen wahrscheinlich?
Gute Frage.
Essen beim Podcast lieben die Menschen übrigens auch.
Ich esse sie auch nicht. Aber man darf hier ja theoretisch auch pflücken und direkt in den Mund stecken. Also eigentlich müsste das gehen.
Ja, liebe ZuhörerInnen, wir stehen an einem, ja, was ist das, Erdbeerfeld?
Mhm. Zum Selbstpflücken.
In Hamburgs Norden, mitten auf dem Land, wo du auch groß geworden bist. Wir müssen jetzt nicht die Adresse nennen, Genau. Aber es ist wunderschön. Es ist wirklich
schön grün hier.
Ländlich und wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt aufgewachsen.
Nee, genau.
Wie kann ich mir das vorstellen? Du schreibst selber, du hast Klavierstunden, bist geprügelt worden zu Klavierstunden. Nein, nicht geprügelt, Gottes Willen, aber gezwungen worden, Klavierstunden zu nehmen.
Ja, also was heißt gezwungen worden? Meine Eltern haben mir es ermöglicht, dass ich Klavier spielen darf und in dem Prozess des Klavierlernens gab es natürlich auch Phasen, wo ich nicht so viel geübt habe und wo ich ein bisschen rebellischer drauf war. Und da hat mich dann meine Mutter immer ein bisschen angestoßen und meinte, ja, aber mach doch einfach weiter und so. Und ich glaube, mein damaliger Klavierlehrer, der hat auch Schweiß und Tränen aushalten müssen. Aber er hat es durchgezogen, bis ich dann, also ich habe angefangen mit ungefähr 4, 5 Jahren.
Wow.
Und dann, bis ich 18, 19 war und Abi gemacht hatte, hatte ich Klavierunterricht die ganze Zeit.
Aber ja, ich glaube, ich habe mich auch falsch ausgedrückt. Du hast geschrieben, dass du Anti-Bach, also dass man dich zu klassischer Musik gezwungen hat, hat dich, glaube ich, zu einem Musikrebell gemacht.
Ja, genau. So? Genau, also ich habe klassisches Klavier gelernt so und da habe ich natürlich ganz viel Bach, ganz viel Beethoven, ganz viel Mozart und so gespielt, wofür ich auch dankbar bin. Aber dann irgendwann kam das dann, dass ich das einfach nicht mehr spielen wollte, sondern ich wollte mal was anderes selber kreieren. Das kam dann von ganz alleine. Ich kann dir gar nicht genau sagen, dass es diesen Auslöser gab, sondern das war einfach dann mit der Zeit kam dann dieses Gefühl von, ich will nicht immer nur Musik von anderen Leuten spielen, sondern ist doch auch cool, mal was Neues zu machen. Natürlich waren das dann die einfachsten Sachen am Anfang und das war nichts Neues. Das war garantiert irgendein Rap-Riff, der unter Eminem war oder so. Aber ich
dachte wahrscheinlich halt auch gesampelt war von irgendeiner 60er-Jahre-Platte wahrscheinlich.
Genau. Aber ich dachte halt, das wäre neu und das hat halt gereicht dafür, dass dieser Spark dann angefangen hat, dass ich das echt genossen habe zu komponieren und was heißt zu komponieren, am Anfang halt rumzudödeln und auszuprobieren.
Aber kannst du dich noch dran erinnern, was du mal werden wolltest, wenn du so jetzt zurückguckst auf den vierjährigen Lars, der da am Klavier sitzt und sagt, ja, das ist ganz lustig, hier kommen Töne raus?
Also es gab einmal den unrealistischen Traum, das war der NBA-Star.
Alles klar.
Ich habe viel Basketball gespielt.
Aber das war eher so Teenie-Zeit dann, ne?
Ja, genau.
So mit 4 ist man ja noch relativ weit weg vom Kopf.
Genau. Dann kam der Pilot natürlich, ist so auch ein Traum gewesen.
Da bist du, glaube ich, auch zu groß für, ne?
Ja, ich glaube, das wäre für mich einfach kein angenehmer Job gewesen auch. Das ist zu viel Enge und so. Nee.
Dieser Mann ist, du bist knapp 2 Meter, ne?
Nee, 1,90.
Ja, aber aber trotzdem, das ist schon...
Lange Beine.
Für mich sind alle die großen 2 Meter.
Nee, genau. Und dann aber das Eigentliche, ich habe dann angefangen, ich wusste, ich möchte dann irgendwas mit Musik machen. Ich hatte eine A Cappella-Gruppe eine lange Zeit und ich hatte den Traum, mit der A Cappella-Gruppe eigentlich erfolgreich zu werden, in Deutschland zu touren und so. Und Oh, danke schön.
Ja. By the way, a cappella, ich habe dir Wasser mitgebracht.
Blue Farm, geil.
Ja, das ist so eine wiederverwendbare Auswasch. Ist frisches Wasser.
Frisches Wasser, vielen, vielen Dank. und das hat nicht geklappt. Also wir waren ganz gut unterwegs, aber dann ging es an die Zeit, wo die anderen Mitglieder Jobs hatten und so. Und das hat
war
sich
so
dann
mit 16, 17 oder
genau,
sowas?
Genau, richtig.
Und dann tourt man durch Jugendclubs oder sind das schon kleine Clubs oder
nee,
Theater?
Das waren richtig kleine Theater tatsächlich schon. Also das lief ganz gut. Das war so Logensaal in Hamburg und solche Kulturhäuser, sowas. Und da haben wir auch alle Stücke schon selber komponiert. Also das war das, wo ich würde sagen, da hat meine Kompositionskarriere eigentlich so den Ursprung gefunden des wirklichen Komponierens in der A Cappella-Gruppe. Weil da konnte ich viel ausprobieren. Da konnte man sehr schön diese vier, wir waren vier Leute, da konnte man sehr schön diese vier Stimmigkeit irgendwie merken.
Ja, seid ihr dann auch so gebucht worden, so für Hochzeiten und so weiter?
Tatsächlich, ja.
Ja, weil ich das so als, das ist so dieser klassische, ich habe auch mal in der Band gespielt und dann hat man so ein paar Auftritte und dann kommt einer und sagt, nächste Woche, ja. Tante Erna wird 80, spielt doch da mal.
Ja, genau. Oder in Möbelhäusern haben wir auch schon gespielt, warum auch immer. Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß nicht, was ist mit diesen Möbelhäusern, dass die immer so Menschen da haben, dass sie die Musik machen?
Oder? Nur Möbelhäuser machen sowas, ich weiß auch nicht.
Autohäuser ist nicht so, ne? Obwohl.
Ich glaube, das ist nicht das Klientel für A Cappella-Gruppen. Möbelhäuser, da ist es ja auch schön gedämmt, weißt du, da ich glaube, vielleicht klingt es da auch besser.
Aber wie viele Jahre habt ihr das gemacht? Zwei oder?
Nee, das war schon relativ lang. Ich würde sagen, so vier Jahre, fünf Jahre haben wir das gemacht. Doch schon.
Okay, das heißt aber neben der Schule und irgendwann kommen dann aber die Leute, die sagen, ich ziehe jetzt zum Studieren oder ich habe einen Job, ich kann nicht mehr abends bis um.
Wir hatten, zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht so viel Geld damit verdient, dass alle vier von uns davon hätten leben können und deswegen mussten da irgendwie harte Entscheidungen getroffen werden. Das ist immer so ein Punkt, glaube ich, bei vielen Bands. Es kommt ein Punkt, entweder man macht es Vollzeit und dann schafft man es vielleicht oder man muss es auflösen, weil andere Leute jetzt ein Leben haben und Geld verdienen müssen. So.
Und das heißt, du hast dann die Schule zu Ende gemacht und da war schon der Gedanke da, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt weiter dieses Arrangement oder arrangieren, komponieren oder Musik ist zumindest das, was mein Leben sein soll und hast dann gesagt, ich will das nochmal studieren?
Ich muss sagen, ich habe mich zuerst nicht getraut. Also ich dachte, Komposition und Produktion, das wäre nur was für Wunderkinder und so. Ich habe mich da wirklich nicht getraut und deswegen, ich wusste aber, ich möchte irgendwas mit Musik machen und habe mich dann für Tontechnik beworben und habe dann Tontechnik studiert zuerst.
Also, was hat deine Familie dazu gesagt? Haben die so, kommst du aus einem musikalischen Hintergrund?
Gar nicht,
so?
Gar nicht.
War das vielleicht auch der Grund, dass du so lieber was Handwerkliches so als das Künstlerische?
Ja, schon.
Ich kenne das nur so aus meiner Familie, die hätte dann auch gesagt so, mach lieber dieses Toningenieur, weißt du so.
Ja, also bei mir war es glaube ich auch so, dass ich am Esstisch immer dieselben Themen gehört habe, weil alle aus meiner Familie in der Medizin arbeiten und das hat mich irgendwann so genervt, da hatte ich auch dann keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen, Tontechnik war für mich dann das erste Studium, das habe ich hier in Hamburg gemacht und da bin ich echt richtig froh, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben, aber auch da schon dann ganz ehrlich, während des Studiums habe ich gemerkt, nee, irgendwie so das Aufnehmen von der Musik anderer Leute, das ist es dann doch nicht, das, was mich wirklich glücklich macht.
Wo war das in Hamburg? War das im
Bunker?
Wollte ich gerade fragen. Ja, alles klar, okay.
Genau.
Ja, doch, ich kenne Menschen, die da auch dann studiert haben.
Ja, also gefühlt aus der Tontechnik-Musikszene in Hamburg haben alle eigentlich da
im studiert. Im Bunker studiert, ja, genau. Also Bunker in der Feldstraße für die Menschen, die nicht aus Hamburg kommen, da wird jetzt ein Hotel oben drauf gebaut, glaube ich. Ne? Das ist so eine.
Ja, also ich kenne nur diesen grünen Garten, der da oben jetzt steht.
Ja, das ist da. Also ich habe da auch lange gesessen und hatte mein Büro da. Also dementsprechend.
Im Bunker?
Ja, mit der Agentur, mit der ich da zusammengearbeitet habe. Da haben wir lange in diesem Bunker. Ist eine wahnsinnig schöne, kann man eine eigene Folge draus machen. Richard David Precht und Markus Lanz würden jetzt sagen, da müssen wir eine eigene Folge drüber machen und dann kommt die nie. Aber dieser Bunker an der Feldstraße hat eine wahnsinnig interessante Geschichte. Den wollten sie halt nach dem Krieg sprengen. Ja. Und das haben die nicht geschafft. Der ist einfach nur. Ja, nee, der ist auf so einem kugelförmigen Fundament und der hat sich einfach nur zur Seite gelegt und stand wieder da. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir Büros und dann sind irgendwie 5 Kernbohrfirmen pleite gegangen, weil sie es nicht geschafft haben, Leitungen in diesen Bunker reinzubohren. Wahnsinnig schöne Geschichte. Naja, schöne Geschichte, Bunker. Ja. Aber okay, da hast du dann studiert und dann hast du gemerkt, das reicht nicht, dass die Musik anderer Leute zum
Beispiel. Nee, genau, das hat mich nicht genug gereizt. Ich war dann immer so ein bisschen neidisch, kann man nicht sagen, aber doch, ich habe die Leute, die dann die Musik im Studio aufgenommen haben, dachte ich so, oh, ihr Glücklichen, so, ihr. Verdammt, ich muss euch jetzt hier aufnehmen. Ihr macht schöne Musik, aber ich würde es halt auch gern machen.
Aber hast du während der Zeit immer weiter noch Klavier gespielt?
Ja, privat so. Genau. Und im Studium gab es dann, ich erinnere mich noch, es war eine Hausaufgabe, wo alle Studenten ein Stück schreiben sollten. So. Und für die meisten war das halt übelst der Pain, weil die halt nie was mit Musik so richtig zu tun hatten, sondern immer mit Technik und so. Und das habe ich dann gemacht und dem Lehrer so hingepackt und meinte, hier, ich habe mal aus Spaß ein Orchesterstück, einfach so. Das habe ich tatsächlich in dem Moment, ohne dass ich irgendein Vorwissen hatte, habe ich das einfach gemacht. Und dann guckt er sich die Session an, er hat das gar nicht gehört und hat sich die angeguckt und meinte, hey, du hast doch Orchester und du hast ja nichts gepannt, hier ist ja gar nichts richtig gemischt und so, ist ja, was ist das denn? Und dann war ich schon so ein bisschen zurückgeschreckt und dann setzte aber die Kopfhörer auf und war halt mega geflasht, weil er das gar nicht erwartet hatte. Und dann, ich hatte dann so ein Fluch der Karibik-Stil-Stück geschrieben und dann er war der Erste, der dann zu mir meinte, ey, du solltest, glaube ich, irgendwas mit Filmmusik machen. Und das hat mir so diesen Push gegeben, dass, vielleicht sollte ich das doch mal versuchen.
Ich finde es so schön, dass du das gerade erzählt hast, dass du dir wahrscheinlich auch technisch einen anderen Weg genommen hast, als man das eigentlich hätte machen sollen.
Ja.
So, weil du halt Bock drauf hattest und dir das so hingebogen hast, wahrscheinlich in deinem Arrangement, was Lautstärken und Takt und so weiter anbelangt. So kann man ja auch das nach Gehör machen, wenn man nicht nach einem Ticker geht, sondern sagt, ah, da setzt das ein.
Genau.
Da kann man ja sehr viel einfach mal technisch falsch machen, aber intuitiv richtig.
Sehr richtig, ja.
So, ja, aber wie schön ist das denn, dass es aus einer Laune passiert ist, weil du Lust darauf hattest.
Genau, ich hatte wirklich, ich war beeindruckt von Filmmusik wie Fluch der Karibik, insbesondere zu dem Zeitpunkt. Und das hat, also das wollte ich einfach auch machen. Ich hatte keine Ahnung, wie es geht. Ich hatte zwar die klassische Klavierausbildung, aber keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert und habe dann einfach nach Gehör losgelegt. So. Und anscheinend hat es dem gefallen und er hat mir den Push gegeben, dass ich mich getraut habe, dann ein Aufbaustudium zu machen in Bonn, weil man musste sich erstmal auf diese Aufnahmeprüfung für den eigentlichen Bachelor Filmkomposition vorbereiten, weil die nehmen, also die machen natürlich eine ganz normale Aufnahmeprüfung, aber da erwarten sie schon relativ viel Wissen.
Okay.
So, und das Vorwissen, das musste ich mir erstmal aneignen, um mich dann da zu bewerben. Und zum Glück hat das da geklappt.
Das heißt, du hast ein Aufbaustudium in Bonn dazu gemacht,
genau.
Um dich dann
in Arnheim in Holland.
Genau, in Arnheim in Holland beim, ich habe es irgendwo aufgeschrieben.
Bei der ATES.
ATES nennt es. Okay,
genau.
Ich habe mich nämlich gefragt, wie spricht man das aus? Ist es ATES?
Ja, das steht tatsächlich für Arnheim, Enschede und Zwolle.
Ja.
Weil diese Kunstuni, die gibt es in diesen drei Städten und nur in Arnheim gibt es Filmkompositionen.
Ich habe da so ein bisschen recherchiert, was das so ist und was die so machen. Man stellt sich das als einen sehr bunten Haufen vor, weil man da auch Tanz und Theater und eigentlich Schauspiel bis hin zu Musik studieren kann und das.
Ja. Und Modedesign.
Ja, eigentlich eine Kunstuniversität.
Genau,
das stelle ich mir als einen sehr bunten Haufen vor.
Richtig,
war es so bunt?
Es war ultra bunt. Es war Holland auch, kommt noch dazu. Da ist es halt super, super bunt. Und die haben das aber so ein bisschen getrennt. Das sind so 2-3 Gebäude, die auf so einem Hügel sind. Und dann ganz unten sind dann die Tänzer und die Modedesigner. In der Mitte ist dann ein Bürogebäude und oben sind die Musiker. So. Das hat jetzt nichts mit Wertung zu tun.
Nee. Und oben sitzen wir Musiker und schauen herab und komponieren das, was wir sehen.
Ja, unten war es tatsächlich eigentlich schöner, weil die Tänzer, die waren sozusagen in den Boden eingebaut und dadurch war es immer schön kühl, auch im Sommer. Ah, okay. Das war eigentlich ganz angenehm.
Ja, aber hast du da auch, habt ihr in dem Studium, das heißt Filmkomposition?
Das heißt Komposition für Film und Theater hieß das, war der eigentliche Titel des Studiengangs.
Das heißt, du bist auch dann, dein Abschluss heißt offiziell?
Was ist das? Also definitiv Bachelor of Arts.
Ja.
In Komposition.
Ja, okay.
Würde ich jetzt mal sagen.
Ich würde jetzt mal sagen, dass du das nicht aufgehangen hast und im Studio hängen hast, weil sonst hättest du das sofort sagen können.
Nee, ich kann es dir leider nicht sagen.
Weißt du noch, wo dieses Zeugnis liegt? Wann wirst du es denn mal wieder vorzeigen müssen?
Also ich gar nicht, ja genau, ja. Richtig. Ich kann dir aber sagen, wie mein Master, ich bin nämlich dann nach diesem Studium, ich springe jetzt gerade einmal ganz kurz, in London gewesen, um meinen Master zu machen und da... Der Master heißt Master of Composition. Das ist tatsächlich.
Ja, okay, ja. Das ist auch das, was man sich
vorstellen würde. Ne?
Falls sie von der Polizei angehalten werden, was sind sie denn so von Beruf, wenn man das irgendwo eintragen muss? Oder bei der Krankenkasse? Schreibt man da Komponist eigentlich rein? Schreibst du das rein?
Ja, tatsächlich. Stimmt, das ist ein geiles Gefühl, merke ich gerade.
Ja. Also man hat das ja manchmal, dass man gefragt wird, so, ja, was ist denn Ihr Beruf?
Stimmt,
Komponist. Ja. Aber toll.
Also, mittlerweile kann ich sagen Komponist und Content Creator.
Ja, ach so, ja, da kommen wir ja gleich noch drauf. Was du da für einen Wahnsinn betrieben hast, ist einfach. Und da hast du auch deinen Geschäftspartner kennengelernt in Arnheim.
Genau.
Und
genau, richtig. Also eigentlich schon auch in dem Aufbaustudium, der war auch schon dabei. Da haben wir uns so gar nicht verstanden. Ging gar nicht. Er hat mich nicht gemocht, ich habe ihn nicht gemocht. Es war eigentlich eine komplette Grätsche zwischen uns. Aber im Studium dann in Arnheim mussten wir ein Projekt zusammen machen und haben gemerkt, dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, ist es für die Kunst eigentlich total geil. So, er kommt aus dem Metal-Rock-Bereich und ich komme halt aus dem Klassik- und Pop-Bereich und Pop und Metal, ja, die verstehen sich halt nicht immer so gut. Und aber das in der Musik, das zu kombinieren, und vor allem in Filmmusik, das ist ultra geil.
Ja, witzig ist das auch. Ich habe ja auch jemanden, mit dem ich zusammen, meinen Freund Christian, mit dem ich auch diese KI-Filme mache. Und wir haben mal auf einem Projekt auch gearbeitet und wir haben uns so gar nicht verstanden. Mhm. Und dieser Moment, wenn du jemanden triffst, der so auf zwei verschiedenen Polen hängt man und irgendwann fängt man an, diese Sprache zu verstehen, was der andere meint. Mhm. Also weil ganz oft mag man sich ja nicht, weil man nicht versteht, was der andere meint. Und in dem Moment, wo man die Übersetzung finden kann, und da glaube ich, ist Musik natürlich genau das Richtige, wenn man dann einfach die Note spielen kann, merkt man so, der versteht dann schon. Also
nur halt auf einer anderen, genau. Auf einer anderen Basis versteht er das.
Dann. Ja, und das übersetzt sich, je länger man zusammen ist, dass man dann am Ende auch weiß, was der andere denken wird, weil man die Muster erkennt in der Sprache, die man macht.
Ja.
Toll, ja, aber schön, dass du... Und ihr habt eine Firma zusammen, Hempel Firmont,
genau.
Nennt sich das?
Firmont ist sein Nachname.
Ja, genau. Und Hempel ist ja deiner.
Hempel ist meiner. Wir machen jetzt seit, ich weiß gar nicht, was im Internet steht... Ich bin mit Jahreszahlen immer sehr schlecht.
Ja.
Ne? Wenn du mich fragst, wie lange ich was mache, ich sag dir einfach eine Zahl, aber ob das wirklich
stimmt. Das macht nichts, sag einfach eine Zahl. Ihr macht das jetzt seit...
Ich denke mal seit 5 Jahren sind wir professionell, beruflich dann gemeinsam Komponist.
Preisgekrönt und ihr macht Musik für Filme, Videospiele...
Und Künstler auch mal.
Genau, ja. Das heißt Einzelprojekte, wie man so
aber hauptsächlich Film und Game.
Ja. Mhm. So, das stelle ich mir auch natürlich vor. Ist das irgendwas, wo man wirklich Klinken putzen muss? Oder ist das so, dass man inzwischen auch durch das Studium und jemand anders macht Kameraarbeit und dass das so ein, ich hasse das Wort Netzwerk.
Ja, hauptsächlich.
Ist es, ne?
Ja. Also wir sind halt Freiberufler und wir sind hauptsächlich auf Verbindung angewiesen. Wir lernen Regisseure kennen, Produzenten kennen, Filmförderung kennen, andere Komponisten und so weiter. Also dieses Netzwerk aufzubauen ist schon verdammt wichtig, Weil nur so kommt man eigentlich wirklich an die Projekte auch ran.
Und ihr habt auch schon eine Menge Preise gewonnen, habe ich gesehen.
Ja, ich finde Preise ist immer so, ich weiß nicht, das ehrt mich nicht so sehr, wie wenn ich einen tollen Film bekomme, für den ich schreiben darf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Da ist halt
das. Weil die Jury und so natürlich, also da sind andere ganz tolle Kompositionen immer auch mit bei. Und manchmal denke ich, meins wäre eigentlich besser gewesen und hat nicht gewonnen. Und manchmal gewinne ich und denke eigentlich, der andere ist eigentlich geiler.
Sagst du das jetzt nur, weil ich den goldenen Blogger mit nach Hause genommen habe und du nicht? Ist das so? Sind wir an diesem Punkt unserer Beziehung angelangt?
Ja, ja.
Da haben wir
bist du dir ganz sicher, dass er noch bei dir steht?
So haben wir uns übrigens kennengelernt, weil ich werde ja ganz häufig gefragt, wie kennst du eigentlich deine Gäste oder wie lernst du die kennen? Und ich habe Lars im Internet gesehen das erste Mal und da habe ich ihm dann geschrieben auf Instagram. Das war natürlich die große Halbzeit, wo einfach Instagram ist kein Messenger-Dienst. Liebe Leute, wenn ihr jemanden schreibt, der ganz viele Messages kriegt, dann verschwinden die. Selbst wenn man die gesehen hat und wieder sucht, um zu antworten, sind die weg. Die sind begraben und wenn man sich nicht genau den Namen gemerkt hat und das ist dann schwierig. So, das ist die Vorgeschichte und dann sind wir in Düsseldorf und ich steige in einen Fahrstuhl und du kamst in den Fahrstuhl gestiegen und ich habe dich angeguckt, habe gesagt, hallo, die habe ich schon mal geschrieben. Und du so, was? Ja, darüber sprechen wir später und bin wieder aus diesem Fahrstuhl ausgestiegen.
Und wir standen auch noch mit Bodo Wartke im selben Fahrstuhl.
Ja, richtig.
Also es war eine komplett abstruse Situation. Ich war so hart verwirrt. Ich war schon verwirrt, weil ich mit Bodo Wartke in einem Fahrstuhl stand, so Nummer eins. Und dann kommst du rein und sagst, hallo, die habe ich schon mal geschrieben und gehst wieder raus. Ich stand da daneben Bodo.
Wer ist das?
So, hä?
Nein, aber sehr schön. Wir haben uns unterhalten und ich habe mich dann zu erkennen gegeben. Und dann wusstest du auch, glaube ich, dass da zwei Hamburger Herzen sozusagen irgendwann mal aufeinandertreffen.
Es hat ein bisschen gedauert, ja.
Ja, aber wie ihr habt dann so vor 5 Jahren angefangen, sagen wir mal roundabout 5 Jahren, als Firma zu agieren und Projekte umzusetzen und Filme und die Preise sind nicht so wichtig, weil es ist ja am Ende ist das Projekt halt schön, wenn man das abgeschlossen hat und sich quasi in sein Portfolio angucken kann und das ist ja wie so ein...
Ja.
Ich stelle mir das halt immer vor, oder ich sehe das auch bei meinen eigenen Sachen, dass das so ein bisschen wie so ein altes Fotoalbum ist, wenn man so alte Projekte sich anguckt. Und, und das ist halt das viel schönere Gefühl, als wenn du sagst, ja, und das fanden übrigens andere Leute auch mal gut.
Mhm. Ja, definitiv. Ich finde es auch gar nicht verwerflich, auch mal seine eigenen Sachen mal nach einer gewissen Zeit wieder anzugucken und auch zu genießen, wenn einem das gefällt, was man da gemacht hat. Es gibt ja viele Künstler auch, die sagen, oh nee, also meine eigenen Sachen, die kann ich mir nicht angucken, die kann ich mir niemals anhören, das geht gar nicht. Aber meine Einstellung bei der Sache ist eigentlich eher so, dass ich denke, wenn ich selber keine Gänsehaut von meiner Musik bekomme, wie kann ich es erwarten, dass jemand anderes Gänsehaut von dieser Musik bekommt. So, deswegen muss ich diese Musik eigentlich mögen, die ich mache.
Ja, klar, natürlich. Ja, also am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes, als wenn du Schauspieler bist, wo du dich selber immer nochmal wieder hinterfragst und dich in andere Rollen reinversetzt und dann siehst du so, das hätte ich anders machen müssen und so weiter.
Ja gut, das gibt's natürlich auch bei der Komposition.
Ja.
Klar, ich kann immer noch was verbessern, aber...
Hätte ich die andere Flöte nur genommen.
Und ja.
So. Ja. Ja, aber das ist ja so. Also ich kenne das ja auch selber jetzt diese Filme, die ich mache, wo ich dann, die ein halbes Jahr alt sind und ich sage, heute würde ich den Schnitt anders machen. So,
weil ja, schon. Aber das Tolle da bei der Komposition ist tatsächlich, wenn man die Chance hat, mit einem Orchester und mit echten Musikern zu arbeiten, dann nimmt man so ein bisschen diese Schwelle weg oder man baut eine Mauer dahin, weil du kannst nichts mehr ändern.
Mhm.
Und ein anderer Künstler nimmt es, ein anderer Musiker nimmt es und macht es so ein bisschen zu seinem eigenen. Also wenn das Orchester anfängt, das zu spielen, dann ist es auch deren Ding. Und die machen das schon gut.
Ja. Wie groß war das größte Orchester, was du, dirigierst du dann richtig auch?
Also dirigieren eher selten, weil man meistens im Recording Room sitzt, um zu hören, wie es klingt, wenn das Orchester irgendwas spielt, weil man ja auch das... Weil es ja genau das ist, was das Publikum später hört. Mhm. So. Deswegen bin ich eher ein Verfechter von, ich sitze gerne in einem Aufnahmeraum und höre, wie es über die Boxen klingt. Ich würde sagen, in 10% der Fällen dirigiere ich, aber noch nicht so ein großes Orchester, weil das ist schon richtig gruselig.
Also das kann ich mir auch vorstellen, ja. Weil das ist so eine wahnsinnige...
Dann sitzen da 60 bis 80 Leute sitzen dann da und gucken dich an und erwarten, dass du denen sagst, was sie machen wollen. Aber das sind alles absolut Top-Profimusiker.
Das ist auch, ich meine, nicht umsonst sind diese Top-Dirigenten, haben ein Top-Ego,
ja.
Weil du musst einfach auch sagen, ich weiß es hier am besten, wie du dein Jagdhorn...
Ja.
blasen musst, wann ja. und wie laut bitte.
Genau. So. Also ich
obwohl du das Jagdhorn studiert hast.
Ich habe die Vision und ihr setzt die Vision um sozusagen, ja.
Wie groß sind so Orchester, die du, also es sind Kinderfragen
ja, ja.
für mich, aber ich versuche mir gerade deine Welt vorzustellen.
Ist voll interessant. Also bei Filmen ist es ganz oft so, dass man gar nicht das komplette Orchester aufnimmt. Das ist nur bei Star Wars und so, bei John Williams Filmen, vielleicht Hans Zimmer Sachen manchmal noch.
Warte, ich muss auf die Uhr gucken.
Ja, ja.
Warte ganz kurz. 25 Minuten. Ich habe mich nämlich gefragt, wie lange wir brauchen, um den Namen Hans Zimmer in den Mund zu nehmen bei einem Podcast mit dir. Habe ich heute Morgen drüber nachgedacht.
Aber der erste Name war John Williams.
Ja, es war so schön, weil ich hatte so, lass mal versuchen. Das so lang wie möglich rauszuzögern, Hans Zimmer zu nennen.
Okay, ich habe ihn jetzt genannt und wir reden jetzt weiter über das Orchester.
Ich darf ihn einmal noch nennen.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also meistens nimmt man eher kleinere Sektionen auf, weil man die besser bearbeiten kann später. Und ganz oft ist es auch so, dass dann das Orchester hybrid ist. Das bedeutet echte Spieler, aber auch gemischt mit Fake-Instrumenten, Percussion-Sachen, Elektro-Synthesizern und was weiß ich.
So. Ja, oder aus den also ich versuche das jetzt in meinen Worten zu sagen, aus den dünnen Flächen tiefere Fläche zu machen, dass du halt vielleicht
ja.
Geigen nochmal doppelst oder sowas. Oder
genau.
Sowas,
ja.
ne? Also
genau.
Das,
aber das Größte, was wir hatten, wir haben in Abbey Road Studios mal mit den London Metropolitan Orchester aufgenommen. Das waren, schon, denke ich, weiß ich nicht, so 50 Spieler oder
okay,
so, ja.
Alles klar, das dauert ja auch erstmal, bis die sich alle hingesetzt haben, ihre Instrumente ausgepackt haben.
Witzigerweise ist das unterschiedlich zu jedem Land.
Ah, okay.
Ja, also in London sind die sowas von hart pünktlich. Da
ja.
passiert, also wenn die Uhr, da ist jemand im Aufnahmeraum, der eine Uhr um hat, der angestellt ist, nur dass er diese Uhr liest, den Musikern sagt, wann sie sitzen müssen, den Tontechnikern sagt, jetzt ist Aufnahme Stopp, jetzt ist Pause. Dann wieder die Pause zu, die Spieler in der Pause zurück. Also ganz, das ist richtig hart geregelt.
Da muss man wahrscheinlich auch so ein hartes Regiment haben, wenn du da ja. 60 Instrumente hast.
Und genau, weil es halt so wahnsinnig viel Geld kostet, diese 60 Musiker da zu bezahlen. Also jede Sekunde ist halt wirklich richtig teuer. Und in anderen Ländern, ja, da ist das dann anders. Da kann es auch mal wirklich ein bisschen länger dauern.
Wir können uns gar keine Länder vorstellen, wo das so ist und möchten da auch keine Stereotypen.
Nee, aber also London ist wirklich so the pinnacle.
Ja.
Also auch in Deutschland ist es nicht ganz so krass, muss man ganz ehrlich sagen. London ist wirklich das Optimum für Aufnahmen eigentlich und vielleicht noch L.A.
Okay,
ja.
Alles klar. Ja, das ist Insiderwissen, was ich nie geträumt hätte, jemals zu erfahren. weil man macht sich da ja keine Gedanken drüber. Ne? Also man hört da was oder man sieht was oder bekannte Filmkomponisten, deren Namen wir nicht nennen. Man hört dann das Endergebnis im Film, kriegt Gänsehaut und so weiter. Und dann kann man sich vorstellen, wie haben die das eingespielt? Und dann sieht man das mal bei Star Wars und so weiter.
Was würdest du schätzen? Was kostet so ein Tag in so einem Studio mit so einem 50-Mann-Orchester?
50-Mann-Orchester-Studio, ich würde mal sagen, 3 bis 4 Tontechniker, die auch rumlaufen, Mikrofonierung, Aufbau, du bist den ganzen Tag beschäftigt. In London?
In Abbey Road Studios.
100.000 Pfund.
Boah, du bist dead on, ja.
Ja.
Genau, ein Tag ungefähr.
Ja, 100.000
Pfund.
Das, aber...
Respekt. Respekt.
So die innere Excel-Tabelle. Werbung. Ja, und jetzt geht es um eines der wichtigsten Hilfsmittel in meinem täglichen Leben. Und das ist nämlich Strom. Ich war gerade 4 Tage auf einem Boot und ich habe jede Menge Powerbanks mitgenommen, weil ich einen Laptop dabei hatte und Handy laden und so weiter. Und gerade wenn man den Strom nur begrenzt im Zugriff hat, dann merkt man eigentlich, wie wichtig der ist. Und in den letzten 10 Jahren ist es für mich immer wieder ein wichtiges Thema geworden. Wo kommt mein Strom her? Wie günstig ist er? Und wie wird er eingekauft? Und da habe ich die perfekte Lösung und den perfekten Partner, Rabot Charge. Denn die Preise an der Strombörse schwanken stündlich. Und Rabot Charge nutzt diese Preisschwankung, bezieht den Strom tagesaktuell und gibt den günstigen Einkaufspreis an mich weiter. Und damit kann ich bis zu 40% Stromkosten sparen mit 100% zertifizierten Ökostrom für Haushalt und das E-Auto, was ich noch nicht habe, aber demnächst haben werde. Aber auch wenn man kein E-Auto hat und jede Menge Powerbanks laden muss, so wie ich, oder einfach eine Familie ist, die viel Strom verbraucht, dann ist Rabot Charge genau das Richtige. Denn alles ist in einer App, der Verbrauch, die Kosten im Überblick, aktueller Strompreis, Anteil erneuerbarer Energien. Und ich bin ein bisschen stolz, dass es ein Hamburger Unternehmen ist von Jan Rabe und Maximilian Both. So kommt nämlich auch der Name Rabot zustande. Und die finanzieren sich nämlich über eine Servicegebühr und eine Energiesparprovision. 20% der Ersparnis gegenüber einem Grundversorger bzw. Stromvertrag gehen an Rabot Charge, 80% an den Kunden, nämlich an mich. Und das ist ein Win-Win für den Kunden und für Rabot Charge. Also, wenn ihr bis zu 40% Stromkosten sparen wollt und 100% zertifizierten Ökostrom nutzen wollt und das alles übersichtlich in einer App, dann geht ihr auf rabot-charge.de und ihr bekommt die Servicegebühr von Rabot Charge in Höhe von 4,99 pro Monat für die ersten 6 Monate geschenkt mit dem Rabattcode RABOTX. Das Ziel, Rabot wird geschrieben, Richard, Anton, Bertha, Otto, Theodor, kleines X, das Ziel in einem Wort, rabotcharge.de. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank und vielen Dank für den günstigen Strom. Werbung Ende.
Aber kannst du dir denn überlegen, also so Blockbuster-Filme wie Star Wars und so, die mieten sich dann das Abbey Road Studio halt für 1 Monat weg oder für mal so 2 Wochen weg oder so.
Ja.
Um halt auszuprobieren und aufzunehmen. So.
Ja, es ist schon Wahnsinn. Und ich meine, das ist ja andererseits so, wenn du das in deinem Studio machst und das quasi, du hast jetzt ein paar Aufnahmen, die sind echt und den Rest machst du über Synthesizer, Computermusik sozusagen, wie meine Oma sagen würde. Dann spielst du ja quasi dann alle Instrumente selber. Spielst du da eigentlich außer Klavier noch andere Sachen ein?
Also Klarinette kann ich spielen, das hatte ich auch noch ein bisschen. Das hat funktioniert immer noch gut. Ich singe auch, also Chor und solche Sachen, das geht auch alles noch selber. Und alles, was sehr einfach ist, kriege ich auch hin. Also Gitarrennoten, die einfach immer dasselbe Pattern spielen oder irgendwelche Streicherinstrumente, die immer das Gleiche machen, das geht. Aber jetzt so schöne Melodien auf dem Cello, das kriege ich glaube ich nicht hin.
Ja, okay, da würdest du dann
genau
in die Tasten greifen und gucken oder...
Ne? Oder jemanden buchen, der das halt richtig macht, ja, genau.
Wann ist dir diese Idee gekommen, dass du Influencer... Ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen. Dramen von Influencern filmmusikalisch unterlegst. Also weil das ist ja das, was du machst, oder?
Absolut, ja. Die dramatischen Lebensstories von Influencern, die gerne auch überdramatisiert sind, mit Filmmusik so zu hinterlegen, dass diese Überdramatisierung ein bisschen offensichtlicher wird.
Wann hast du damit angefangen? War das, wie ist da der Funke übergesprungen?
Als ich zurückgekommen bin von meinem Masterstudium in London, bin ich wieder nach Hamburg gekommen, weil meine Frau hier gearbeitet hat. Und dann wusste ich, okay, Mist, ich bin jetzt seit 10 Jahren nicht in Deutschland gewesen, habe kein Netzwerk in Deutschland, nur in Holland, London und LA. Und ich muss aber hier irgendwie Fuß fassen. Und die Cousine meiner Frau, das ist die Lala Lelou, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast.
Ich habe wahrscheinlich ein Video bei dir davon gesehen.
Genau, richtig. Das ist eine ziemlich große TikTokerin und die meinte zu mir in so einem Nebensatz, ja, mach doch mal so Stories von, kannst doch Filmmusik machen, mach doch mal so Stories. Und das war ziemlich am Anfang, als ich zurückgekommen bin nach Hamburg. Und habe dann aber direkt ihrs genommen, weil das halt gut gepasst hat. Und das hatte sie nicht erwartet, aber das hat halt sehr gut funktioniert direkt.
Das ist wie viele Jahre her?
Anderthalb.
Anderthalb, ne?
Ja.
Und dann war das wahrscheinlich das erste Video oder die erste Story, die da viral ging, war ihre auch gleich.
Ja, genau. Das war, ja, ich glaube, ihrs war das erste, doch, das erste, das viral ging, ja. So.
Und für alle, die das sich nicht angeguckt haben, ich werde in den Shownotes deinen Instagram-Kanal verlinken, weil ich glaube, der Hauptkanal ist dafür Instagram, oder?
Genau, Instagram und YouTube, ja.
Genau. Und du zeigst dich auch selber, also das heißt, es ist ein Gegenschuss, immer es ist quasi ein Dialog mit dem Influencer, wo du am Klavier sitzt oder am Synthesizer und quasi Teile live einspielst.
Genau.
Ne? Also ein paar Sachen sind auch schon vorarrangiert und dann spielst du halt Teile live ein und auch, ich würde fast sagen, schauspielerisches Talent auspackst.
Oh.
Ja.
Dankeschön.
Naja, ich meine, du filmst dich ja selber und spielst ja die Dramatik mit.
Ja.
Also das ist ja nicht nur die Musik, die du machst.
Ja, genau. Gesichtskirmes höre ich ganz oft in den Kommentaren drunter.
Ja, das passt sehr gut. Das passt sehr gut. Ich habe gestern gerade noch dieses Schmink-Tutorial mir angeguckt, wo du dich selber dabei schminkst und zwar das Tutorial nachmachst. Großartig.
Ja,
wirklich, ich lache selten laut am Handy, aber da habe ich laut gelacht. Und was war das für ein Gefühl, als die ersten Videos, als du gemerkt hast, ich bin hier irgendwie auf Gold gestoßen?
Absurd irgendwie. Und mir haben auch ganz viele dann in dem Moment gesagt, die davon so ein bisschen Ahnung hatten, es ist cool, aber sei dir bewusst, dass das nicht die ganze Zeit so sein wird. Und das habe ich nicht irgendwie als Neid oder als Bashing angesehen, sondern habe das halt ernst genommen, weil das ist halt so. Also man hat mal so ein virales Video und da hast du 10 nicht virale Videos und da hast du vielleicht mal wieder ein virales so. Aber daran muss man sich tatsächlich gewöhnen. Also dieses Gefühl ist schon wirklich toll und überwältigend, dass man sieht, okay, Leute finden witzig, was man da macht und mögen die Musik, die man da schreibt oder so. Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die mögen eher meine Gesichtsgrimassen.
Ich glaube, es ist das Gesamtkunstwerk.
Das Gesamtkunstwerk, oder? Ja. Aber das Komische daran ist, dass man so ganz plötzlich eine große Menschenmasse ansprechen kann und die in Teilen auch genau hören, was du sagst. Also man muss dann wirklich ein bisschen aufpassen. Man kann da jetzt nicht irgendwie ladida morgens nach dem Aufstehen um 7 Uhr dann irgendwie was ins Handy reden. Dann, ja, das sehen dann halt viele Leute.
Ja, vor allen Dingen bewerten das ja auch viele Leute.
Bewerten,
ne? Also das ist ja so, man hat ja ganz häufig ist die Krux, die viele Leute ja auch sehr unglücklich macht, ist, dass das große Publikum in der Anonymität ganz schnell bewertet. So, und das ist man ja nicht gewohnt in seinem normalen Leben. Man geht ja nicht in den Supermarkt und jemand sagt, was hast du denn heute für eine Hose an?
Ja,
also
total.
Die Leute halten sich ja zurück in der Öffentlichkeit ansonsten.
Absolut, genau, absolut. Das trifft auch, daran muss man sich schon gewöhnen. Ich hatte halt Glück, ich habe ganz, ganz wenig negative Kommentare bekommen, weil ich mache mich auch einfach nicht so angreifbar in dem, was ich mache. Ich mache etwas, meiner Meinung nach, wo ich zeige, dass ich ein Künstler bin, dass ich komponieren kann, dass ich Musik machen kann und mache das aber gleichzeitig auf eine nette Art und Weise, dass ich die anderen Influencer ein bisschen hops nehme. Die nehmen das aber auch nicht ernst, zum Glück. Also auch da bin ich glücklich, dass ich da noch keine wirklichen irgendwie negativen Kommentare bekommen habe von denen, die ich dann da parodiere.
Ja, aber das andere, was ich mir ja vorstelle, ist natürlich, dass das ja auch inzwischen wahrscheinlich eine Adlung ist, wenn dein Reel oder du bist Influencer und du wirst dann von dir vertont. Da kann ich mir auch vorstellen, dass du wahnsinnig viele Tipps und Nachfragen kriegst. Mach doch mal was über den. Und
klar,
das ist wahrscheinlich so 90% der Nachfragen,
genau,
die kommen, nimm doch mal den oder
ja, ja, den. Definitiv. Aber das ist auch das, was mir den Hintern rettet, weil dadurch bekomme ich überhaupt mittlerweile die ganzen Videos angezeigt.
Okay.
Na, also nur mit Hilfe von meinen Followern kriege ich es hin, dass ich überhaupt solche Videos mehr finde, weil ich ja auch noch den Job als Komponisten habe und das zeitlich einfach. Ich kann nicht den ganzen Tag da sitzen und mir diese Videos angucken, bis ich dann eins finde, was wirklich passt.
Wie lange brauchst du im Schnitt für so einen?
Man kann grob sagen, einen halben Tag.
Ja, okay, das ist, steckt halt richtig Arbeit hinter, ne?
Da steckt richtig Arbeit hinter und das geht auch nur so schnell, weil ich alles schon vorbereitet habe. Also das Template für mein Orchester steht, ich brauche nur in die Tasten greifen und ich kann anfangen zu spielen. Und ich habe es mittlerweile halt ganz gut hinbekommen, dass ich es schnell schneiden kann. Ich erkenne sofort, ob ein Video funktioniert oder nicht, ob ich das benutzen kann oder nicht. Und ja, dann geht es relativ zügig. Aber es ist richtig aufwendig. Also ich komponiere jedes Reel komplett neu.
Das heißt aber auch, das ist ja, wo du auch sagtest, der Hype kann schnell vorbei sein oder dass Leute das gesagt haben. Das ist halt, andere Menschen hätten vielleicht gesagt, so, das ist es jetzt. Ich werde jetzt Influencer, Musikinfluencer. Vergiss das mal mit der Filmmusik. Diese Versuchung steht ja da im Raum, wenn so der eigene Content plötzlich so gut. Aber das hast du nie.
Nee, das weil, also ich liebe Filmmusik, ganz ehrlich. Das ist mein, glaube ich, das ist mein Traumberuf und es macht mir richtig viel Spaß, gleichzeitig Content zu createn. So beides. Es ist, finde ich, eine tolle Abwechslung neben dem Komponistendasein. Und es ist für mich wirklich also ein tolles Gefühl zu wissen, ich kann einer breiten Masse die Filmmusik, also die Welt der Filmmusik so ein bisschen näher bringen. Weil diese Chance haben die meisten Komponisten einfach nicht. Also man stellt sich, wenn man so Komponist hört, eigentlich jemanden vor, der in seinem Kabuff sitzt und halt darauf wartet, dass Leute die tolle Musik hören, die sie gerade geschrieben haben. Aber ja, also das passiert halt nicht.
Ist es auch so ein bisschen das, um zurückzugehen zu dem Tontechniker, wo du gemerkt hast, ich möchte die Musik selber machen, auch so ein bisschen gesehen werden wollen mit dem, was man macht? Also man hat ja oft diesen Drang.
Ja, es kann sein. Also auch auf der Bühne, ich stand ja auch auf der Bühne. Ich glaube, das macht mir einfach Spaß, ja.
Ja, und das ist ja oft dieses, also ich würde jetzt ist mein Hans Zimmer Moment übrigens.
Geil.
Wenn Hans Zimmer
jetzt... Warte, ich muss mich drauf vorbereiten, warte. Okay, jetzt kannst du.
Okay. Wenn Hans Zimmer zum Beispiel durch Hamburg durch die Schanze läuft, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der nicht erkannt wird.
Ja, das stimmt, ja.
So, das ist ja ein Vorteil einerseits, andererseits natürlich, aber auch wenn du gesehen werden willst für das, was du machst, ist es natürlich dann der Nachteil. So, wenn du jetzt durch die Schanze läufst, dann kann es ja schon passieren, dass du erkannt wirst, beziehungsweise es passiert.
Ja, selten. Aber ja, es ist schon passiert. Aber habe ich noch nie so drüber nachgedacht, jetzt wo du es sagst. Interessant. Also eigentlich sind ja die Hauptcharaktere meiner Videos trotzdem die anderen Influencer.
Klar. Ja, ja, trotzdem. Aber guck mal, ich habe dich sofort erkannt. So,
ja, krass.
Es ist ja auch oft einfach, dass du nicht angesprochen wirst, so wie von mir. Ich habe dir schon mal eine Nachricht geschrieben.
Im Fahrstuhl, das ist sehr mutig. Ist
ja, gut, das vielleicht meine polternde Art. Aber das ist ja schon so, dass du, wenn du da rausgehst auf eine Bühne, dass es dann, du wirst ja gesehen. Und das hat ja Vorteile und Nachteile. Also das Schöne ist, mein Kumpel Atze Schröder hat ja den wahnsinnigen Vorteil, dass wenn der durch die Schanze läuft, den erkennt kein Mensch. So, weil...
Echt?
Ja, den erkennt niemand ohne
krass.
Ohne die Frisur, ich möchte jetzt, und ohne die Brille kann der einfach loslaufen.
Das ist geil.
Ein Hans Zimmer ja auch, so wahrscheinlich, ja.
Ja, der mittlerweile nicht mehr
so. Genau.
Und John Williams könnte das.
Ja, und wenn du jetzt größer wirst, dann wird das auch, also...
Ja, aber ich irgendwie habe ich dann, also es hat noch nicht diese Ausmaße angenommen bei mir, dass ich damit ein Problem habe. Also ich finde es immer witzig, wenn Leute auf mich zukommen. Vor allem, die sprechen mich auch nicht an mit hier, du bist Olasi Pilami. Die sprechen mit du, bist du nicht der Dude, der am Klavier sitzt?
Ja, ja. So, das ist immer, naja, das ist ja das Schöne, du wirst halt für deine Kunst gesehen und das wolltest du ja eigentlich auch machen. Und ich finde das so schön, dass du dir eigentlich etwas geschaffen hast, was du wahrscheinlich als Filmkomponist nicht hast, ein eigenes Schaufenster, was nur dir gehört. Ja. Ist das so?
Genau das ist es. Das, was ich, was wirklich ein Glücksgriff war, dass es etwas war, das es noch nicht gab. Das gab es noch nicht. Und es ist ziemlich schwer, gebe ich zu, das auch nachzumachen. Also das können nicht viele. Und die, die es können, die haben wahrscheinlich keinen Bock drauf oder denen ist es zu zeitaufwendig oder so. Ich weiß es nicht.
Na, das habe ich dir ja beim ersten Mal, wo wir uns unterhalten haben, habe ich dir auch gesagt, dass es einfach die perfekte Lücke ist, die jetzt aber auch niemand nachmachen kann, weil also jeder, der das jetzt versuchen würde, selbst wenn der deine Skills hat und so weiter, ja, wird es halt jemand, also du müsstest jetzt schon sagen, okay, ich mache das alles mit dem Dudelsack. Ja. So,
geile Idee. Ja,
obwohl.
Also wenn da draußen jemand ist, Dudelsack.
Nein, aber du hast ja eine Signature damit geschaffen und es ist dein eigenes Schaufenster.
Das ist echt
Weil
toll.
Jedes Mal, wenn du halt einen Film zeigst, wo du... ist es ja nicht dein eigenes Schaufenster. Das ist zwar auch ein ganz tolles Schaufenster, aber du bist ja froh, in einem Arrangement zu sein. Deswegen, ich finde es wahnsinnig faszinierend, dieses Phänomen, was du damit geschaffen hast.
Und cool. Ja,
das ist wirklich toll.
Es ist total schön, auch für mich. Es ist eine ganz andere Art zu komponieren als in einem Film. Und deswegen ist es für mich eine schöne Abwechslung. Ich arbeite da komplett alleine. In einem richtigen Film oder einem Spiel arbeitet man in einem Team mit Regisseur und Produzent zusammen. Und das ist einfach was ganz anderes und das ist witzig.
Aber außer das Wiedererkennen oder vielleicht auch Jobs, die sich dadurch ergeben haben, weil Musiker auf dich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, ich will mit dem arbeiten oder irgendwelche Verbindungen, die sich daraus ergeben haben, verdienst du damit Geld?
Also mit den Views nicht.
Nee, also auf YouTube?
Noch nicht,
ne?
Nee, noch, so. Ist noch nicht groß genug. Aber klar, wenn jetzt eine Firma auf mich zukommt und sagt, könntest du das bewerben, dann ja.
Ja, okay. Also, ja, weil
ich würde, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, am liebsten keine Werbung machen. Aber es kostet schon so viel Zeit, dass ich damit irgendwas verdienen muss. Und deswegen muss ich immer mal auch dann eine Kooperation machen.
Ja, ich finde das total normal, denn ich meine, du steckst da einen halben Tag Arbeit rein und selbst die Views auf YouTube, diese Kommerzialisierung, die man da anmachen kann, dass da eine Werbung vorkommt oder dahinter oder sowas, das finde ich total legal, dass man das macht. Also hier im Podcast gibt es ja auch Werbung, sonst finanziert sich das Ganze nicht.
Eben.
Weil man nimmt sich ja einfach die Zeit, Zeit, die man ansonsten mit bezahlten Projekten müsste. So. Also ich finde das so spannend, ich möchte das weiter beobachten und bin gespannt, wie das weiter wächst und habe auch gestern nochmal nachgeguckt. Guckt bitte alle auf die Instagram-Seite.
Ja, vielen Dank.
Das ist einfach, du hast da wirklich etwas geschaffen, was sehr einzigartig ist.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Freut mich, wenn da Leute vorbeikommen.
Ja, hast du eine Vision, wie das jetzt die nächsten 5 Jahre weitergeht?
Ja, habe ich.
Aber ich darf noch nicht drüber reden.
Ja, das ist blöd. Ich würde es gerne noch einen Ticken größer machen. Und es ist da was in Aussicht, dass das für zumindest so 1, 2, 3 Videos mal in die Richtung schiebt. Und sowas würde ich gerne häufiger machen. Das kommt dann in so 1, 2 Monaten raus. Aber darf ich noch nicht sagen, weil es halt noch nicht abgedreht ist. So. Aber ich würde das schon einfach grundsätzlich gerne so weitermachen und gleichzeitig einfach auch mehr Videos darüber machen, wie es so ist, Komponist zu sein und auch mehr von meiner echten Musik zu zeigen dann. Aber das ist mehr so im YouTube-Bereich, denke ich. Das hat nicht so auf Instagram zu suchen.
Also quasi den Blick in die Kammer des Komponisten, die ja sonst immer verschlossen ist, die Schreibstube, die man sich vorstellt.
Und vor allem halt diese tolle große Welt, die man öffnen kann mit Filmmusik. Es ist einfach eine andere Welt, in die man sich da begibt. Und das wissen einfach nicht. Ich habe viele Leute getroffen, die mich gefragt haben, was machst du? Und ich sage, Filmmusikkomponist. Und dann sagen die, es gibt Leute, die schreiben Musik für Film?
Ja.
So, was? Ah ja, stimmt, da ist ja eigentlich immer Musik hinter. Also die merken das gar nicht so.
Ja klar, du guckst da natürlich auch mit einer anderen Brille drauf und je näher man da drauf dran ist, weiß man dann auch, wie viel, was für einen Unterschied eine Musik und Töne unter bewegten Bildern einfach machen. Und das ist halt, wird halt so wegkonsumiert und manchmal ist es ja auch was Gutes. Also wenn jemand sich so auf eine Serie oder einen Film einlassen kann, dass er so in der Geschichte ist, dann ist ja die Musik für den im schlimmsten Fall nur eins der Hilfsmittel, die ihn da reingetragen haben.
Ja, das ist natürlich perfekt, das stimmt schon. Ja, aber man muss natürlich auch bedenken, dass dahinter die Leute sitzen, auch im Filmbereich und so, die das halt möglich machen.
Ja, und deswegen sprechen wir in der nächsten Folge über KI und Musik. Würde ich mich jetzt schon mal anmelden, was so in einem halben Jahr ist, falls du Lust hast, mit mir nochmal über KI zu sprechen und Musik.
Ja, interessiert mich auf jeden Fall.
Ja, weil ich werde mich da in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen reinarbeiten oder in den nächsten Monaten. Denn ich habe das schon mit einigen Musikern hier besprochen.
Spannend.
Ja, das.
Gruselig und spannend.
Ja, aber auch.
Auch toll.
Am Ende ein Werkzeug.
Ja.
Am Ende auch ein Werkzeug. Und derjenige, der es am meisten Ahnung hat, wie man ein Werkzeug bedient, der wird auch damit tolle Sachen machen. Aber das machen wir einfach beim nächsten Mal, denn du bist ab hier und jetzt jederzeit herzlich willkommen und eingeladen. Wir wohnen nicht weit voneinander. Ich hoffe, dass du den Weg nochmal in dieses Mobil hier findest.
Sehr gerne. Es ist sehr gemütlich hier auf diesem Platz, muss ich sagen.
Ja, es ist eine kuschelige Atmosphäre. Voll. Ne? Vor allen Dingen, wann hat man das schon mal, finde ich auch, dass man sich so 45 Minuten oder eine Stunde mit jemandem unterhält und sich dabei in die Augen guckt.
Ja.
Das ist wirklich gerade in unserer Zeit, halt,
sehr schön.
Wir gucken nicht ins Handy, das halt einfach immer wieder schön.
Du hast dir deine eigene kleine Kabuff-Welt erschaffen.
Das ist mein Kompositionszimmer. Vielen Dank, wenn ihr da draußen gerade im Auto sitzt, dann fahrt recht vorsichtig, achtet mal drauf, ob ihr vielleicht Filmmusik gerade im Radio hört oder vielleicht einfach sogar mal die Playlisten mit Filmmusik einfach mal auch voll zu packen. Du hast auch eine Playlist, dich gibt's auch bei Spotify wahrscheinlich.
Genau, und ich habe da auch eine Playlist tatsächlich nur Filmmusik, die mir gefällt.
Und die Playlist heißt?
Filmmusik mit Lasi Pilami.
Alles klar, auch die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und falls ihr bei der Arbeit sitzt und euch überlegt, dass ihr da hinten in diesem Tonstudio immer nur da hinten zu sitzen und ihr guckt die Musiker an, dann überlegt doch mal vielleicht da nach vorne zu gehen und einfach mal euren Dudelsack rauszuholen und da was zu machen. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden die wunderbaren, warmen Worte meines Gastes am Ende euch in den Schlaf bringen.
Ein wunderschönes Schlusswort. Hat mich sehr gefreut.
Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und nochmal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in 10 Minuten zusammen und das Ganze heißt Richard, wo erreiche ich dich? Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker!